Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
SpaceX.
Kongress.
Law.
Weihnachten.
Internetwüste.
Podcatcher.
Fire TV.
Alexa.
Amazon Logistics.
Versandhass.
Zeitumstellung.
Updates.
Wut.
iPhone X.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Super-Spezial-Sonderfolge von Geek Talk. Heute das Wichteln 2017 Spezial ohne laufende Folgennummer. Diesmal im Trio mit dem Flo aus dem Internetsniemandsland Hunsrück und dem Jonas von der Lahn. Hallo.
Hallo Marleen.
Wie ist es bei euch? Ist generell die Lage erträglich oder liegt bei euch schon Schnee?
Kein Schnee mehr, zum Glück. Ich mag den nicht.
Ich mag ihn schon, aber er liegt auch bei mir nicht mehr.
Na, das ist schön zu hören. Bei uns ist momentan auch Ruhe. Mal hoffen, dass es so lange bleibt, weil ich muss demnächst mal wieder vor die Tür. Aber bis dahin bin ich Stehler von der Heizdecke und werde mich hier nicht mehr wegbewegen. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein und wir reden über die Kurzthemen. Dafür haben wir uns ein paar Sachen rausgesucht. Zuerst möchte ich gerne anfangen mit den neuesten Scherzen von Elon Musk. Denn der hat jetzt beschlossen, dass er demnächst einen Falcon Heavy hochschießen möchte. Das soll nächsten Monat passieren, von Cape Canaveral ganz normal. Und er will ja da diesmal ein bisschen Blödsinn damit machen, denn er hat vor, als Fracht seinen Midnight Shawi Tesla Roadster mit hochzuschießen. Und das Ganze soll natürlich zum Mars gehen. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, ja, dann ist halt Pech. Er witzelt selber, er wird dann für ein paar Billionen Jahre im Weltraum rumgeilen, bis er dann, oder falls er nicht schon am Anfang aus Versehen explodiert. Ich fand das eigentlich eine ziemlich lustige und coole Idee. Gut, was die Marsmenschen dann mit einem Tesla wollen, ist dann immer noch die Frage. Vor allem, haben die dieselben Stromadapter wie wir?
Ja, das weiß ich aus gut unterrichteter Quelle.
Okay, das war auch schon das zu Elon Musk. Es gibt da wohl auch neue Pläne bezüglich eines neuen Tesla-LKWs, aber dazu sind wohl noch nicht ganz so viele Informationen bekannt, deswegen überlasse ich diese Meldung dann den Profis in der nächsten richtigen Sendung. Gut, es ist ja jetzt Dezember und es kommt auch immer näher Weihnachten, aber, und das ist die viel schönere Seite des Dezembers, es kommt ja jetzt auch langsam wieder der Chaos-Kongress. Und zu dem Thema hat Jonas, soweit ich weiß, ein bisschen was zu sagen.
Ja, da gibt es ein paar Neuigkeiten. Es sind inzwischen alle Talks ausgewählt. Der Fahrplan ist wohl fast fertig. Dann hat es die Kongress-Orga geschafft, eine Kongresslinie bei der S-Bahn zu bestellen. Und zwar ist es die Linie 16E, die fährt nachts im 20-Minuten-Takt vom Messegelände weg und wohl auch wieder hin. Und es gibt für den gesamten Zeitraum ein ÖPNV-Ticket für insgesamt 16,70 Euro, was knapp 10 Euro billiger ist als insgesamt, wenn man das einzeln kaufen würde.
Okay.
Ja, und dann noch eine Sache. Man kann ja für den Kongress Bildungsurlaub beantragen in Deutschland, wenn man in einem der richtigen 9 Bundesländer lebt, die diesen Antrag bewilligt haben. Das ist ganz einfach. Guckt bei events.ccc.de auf die Seite. Da findet ihr den Bildungsurlaub, eine Karte, ob euer Bundesland dabei ist. Ihr druckt da die Anerkennungsbestätigung aus und den Antrag, der dabei liegt, direkt. Füllt das aus, gibt das an eure Personalstelle. Die stellt euch frei und euer Arbeitgeber bekommt das Geld vom Land zurück, was ihr da ja nicht erwirtschaftet für ihn.
Und kurze Zwischenfrage, zählt das, wenn du Bildungsurlaub machst, ganz normal auf deine regulären Arbeitstage oder zählt das dann als was du fürs Unternehmen getan hast?
Das ist ein extra Urlaub. Also das ist eine bezahlte Freistellung quasi.
Das ist cool. Das fährt's ja auf jeden Fall.
Ja, das darf unter gewissen Bedingungen nicht genehmigt werden. Aber auch nur einmal, wenn ihr dann sagt, okay, diesmal durfte ich nicht, dann gehe ich beim nächsten Mal, dann darf es nicht mehr abgelehnt werden.
Aha. Das ist ja wie beim normalen Urlaub auch, der darf ja auch dann aus dringenden betrieblichen Gründen mal abgelehnt werden.
Genau.
Und generell kannst du noch was zu sagen zum Ticket kaufen und so weiter. Das war ja diesmal ein etwas anderes System. Du hattest jetzt Glück gehabt. Hast du viel mitgekriegt, ob es wieder extremes Elend gab oder war es ganz angenehm?
Also ich habe bei einem Ticketverkauf mitgemacht, habe direkt das bekommen. Also ich hatte echt Glück. Ich habe vereinzelt mitbekommen, dass Leute was nicht bekommen haben. Aber ich habe mich, nachdem ich das hatte, dann auch nicht mehr großartig mit beschäftigt.
Also ich habe so mitgekriegt, bei mir zumindest in meiner näheren Timeline war es so, dass wirklich fast alle, die eins haben wollten, wirklich auch eins gekriegt haben. Also ich habe diesmal kaum größeren Rahmen mitgekriegt als sonst. Also scheint dieses Jahr ganz gut funktioniert zu haben. Und ja, die Hotelproblematik, die ist ja schon angesprochen worden, das scheint sich wohl jetzt auch langsam zu erledigen und langsam in geregelteren Bahnen zu verlaufen. Aber ja, machst du Privatunterkunft oder gehst du auch ins Hotel?
Ich bin auch im Hotel, das ist aber ein bisschen weiter weg. Es ist auch dementsprechend günstiger. Ich muss mal gucken, wie ich dann zu diesem Hotel mit den Bahnen komme. Ansonsten muss ich vielleicht doch dann vom Hotel mit dem Auto pendeln. Aber das sehe ich dann, wenn ich da bin.
Ja gut, aber ich meine, Leipzig ist jetzt auch von der Infrastruktur her nicht so schlimm, dass du da eine Dreiviertelstunde auf eine nächste Bahn warten musst wahrscheinlich. Also ich denke, das dürfte schon ganz gut hinhauen.
Ja, kommt halt auf die Uhrzeit drauf an, nehme
ich an. Ja, ist richtig. Ja gut, ich kenne da ja andere Maßstäbe. Ich bin vom Dorf. Bei uns ist das so einmal alle 24 Stunden oder auch nur, wenn der Busfahrer Lust hat. Aber ich denke, das wird schon werden. Aber wir sind gespannt, wie es dir gefällt. Es ist ja dein erster Kongress, ne?
Genau, da war ich noch nie und bin auch sehr gespannt. Hab viel von gehört und ja, bin froh, dass ich jetzt dieses Jahr dabei sein kann.
Ist dir was geläufig? Ist schon ein Programm großartig draußen oder wird das erst noch veröffentlicht?
Das Programm ist draußen. Der Ablaufplan, wann was ist, ist noch nicht ganz fest. Da, okay. Wurde wohl jetzt abgestimmt darüber, wer was sehen möchte. Und die haben auch geguckt, dass nicht das, was von vielen, viele von den gleichen Leuten gesehen möchte, dass die Sachen nicht parallel sind.
Genau. Also hast du schon einen Favoriten, den du auf jeden Fall sehen musst?
Methodisch inkorrekt möchte ich auf jeden Fall sehen. Und ansonsten weiß ich gar nicht genau, was alles noch kommt.
Okay.
Deswegen, mal sehen.
Ansonsten, was man noch so zwischen den Zeilen ein bisschen gehört hat, es wird wohl diesmal keine offizielle Sendebühne mehr geben, aber es gibt wohl einen Sendetisch. Das heißt, wenn ihr auch Podcastende seid oder wie auch immer, dann macht euch dahingehend mal schlau. Dieser Sendetisch wird wohl zumindest in Teilen die ehemalige Funktion der Sendebühne abfangen. Habt ihr sonst noch irgendwas zum Kongress zu sagen, oder?
Nee, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
Okay. Ich kann dir nur viel Spaß wünschen.
Ja, dankeschön.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Kurzthema, nämlich dem Elend mit dem Internet. Und dafür haben wir einen Profi, nämlich den Flo. Der Flo lebt im absoluten Niemandsland. Wer im letzten Jahr und in den letzten 2 Jahren beim Potsdok in Surschied war, der weiß ungefähr, wovon wir sprechen. Denn der Flo lebt im Hunsrück, und zwar in der letzten Ecke des Hunsrück, und hat kein vernünftiges Internet. Und deswegen, Flo, erzähl uns was von deinem Elend.
Es wird besser. Es wird tatsächlich besser. Also, ich hatte ja wirklich ein bisschen überspitzt dargestellt, das Internet eines schlechten Modems. Und seitdem die Telekom Anfang des Jahres mir mitgeteilt hat, dass sie auf Voice-over-IP umstellen wollen, hatte ich mir natürlich Sorgen gemacht. Weil, wie soll das laufen, wenn das Internet schon nicht funktioniert? Und nach langem Hin und Her und vielen Fachgesprächen habe ich das umgestellt auf ein Hybrid-Internet, also Voice-over-IP und LTE. Und das Ganze ist tatsächlich besser. Aber nach dem Umbau und der Installation, das hat alles richtig gut geklappt, hat alles funktioniert. Bis abends. Es war natürlich ein Freitag. Samstag hatte ich dann zum ersten Mal den Telekom-Techniker hier. Der konnte mir auch nicht viel weiterhelfen. Und es hat dann, glaube ich, bis Dienstag gedauert, bis es soweit gelaufen ist. Ich habe mir dann bei meinen Nachbarn ein Testchen Internet, immer ein Testchen WLAN geliehen. Ich habe übrigens sehr merkwürdige Nachbarn. Die mussten das WLAN tatsächlich erst einschalten, weil sie es nicht nutzten.
Oh Gott. Ja. So was gibt es heutzutage noch.
Ich war schockiert. Es lief dann ein bisschen und dann kam ein Gewitter. Und danach lief gar nichts mehr. Dann wurde das Gerät ausgetauscht, ich musste wieder alles neu einrichten und habe danach dann festgestellt, das Gerät war nicht das einzige, das von dem Gewitter beschädigt war, sondern mein ganzes Telefon, die ganze Anlage hat nicht funktioniert. Und es sind jetzt tatsächlich, ich glaube, 3 Monate, die ich hier mit der Anlage jetzt schon mich rumquäle. Mhm. Es ist momentan Glück, ich habe mehrere Nummern. Es ist Glück, wenn eine Nummer besetzt ist und man ruft auf diese Nummer an. Theoretisch sollte er dann einfach auf eine freie Nummer springen und gut ist. Es ist wirklich ein reines Glücksspiel. Das Gerät macht, was es will. Und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt hier Techniker schon hatte und wie oft ich da schon dran rumprobiert habe. Aber das Internet ist besser. Das ist schon mal wirklich gut. Ansonsten könntet ihr mich heute Abend auch nicht so wirklich verstehen.
Okay. Nein, also ich bin ja immer so ein bisschen der Leidtragende daran, wenn du ein scheiß Internet hast. Denn ich bin ja für unsere Produktion immer so ein bisschen für den Schnitt verantwortlich. Und ich bin sehr dankbar, dass du jetzt zumindest eine halbwegs vernünftige Lösung dafür gefunden hast. Denn mein Schnittaufwand ist damit um ungefähr 80% gesunken.
Naja, du bist nicht der einzige Leidtragende daran. Ich musste ja dann meine Tonspur zuschicken und das dauerte mit dem alten Internet einige Stunden, bis ich so eine kleine Datei hochgeladen hatte.
Also wenn du deinen Grad der Verzweiflung in Worte fassen müsstest, wie nah warst du daran, den Studio Link Sebastian zu entführen, zu knebeln und in deinen Keller zu verpflegen?
Mein Anwalt hat gesagt, ich soll nicht darüber reden.
Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt ganz unauffällig auch das Thema und kommen auf eine neue Serie, die momentan auf dem Markt ist. Denn Amazon hat den Podcast Lore zu einer Serie umgewandelt und produziert. Und ja, Jonas, du hast dir die erste Folge schon mal angeguckt. Wie war denn so grundsätzlich deine Meinung dazu?
Also grundsätzlich, die Thematik finde ich interessant. Das geht, wie soll ich es beschreiben, im Prinzip darum, wo bestimmte Mythen oder Geschichten ihren Ursprung haben. Und das Ganze wird ein bisschen mystisch, ein bisschen dokumentarisch aufgezogen und erzählt. Und ja, ich fand das eigentlich ganz gut gemacht, nur ich habe das Bild dazu nicht gebraucht. Also für mich wäre das als Podcast genug. Den Mehrwert als Film sehe ich jetzt nicht unbedingt.
Mhm. Hast du in den Podcast selber früher schon mal was gehört davon? Hast du da schon mal reingehört oder so?
Nee, das war mir alles ganz neu. Das habe ich jetzt nur in der Themenliste das erste Mal gesehen.
Okay, denn ich kenne den Podcast schon seit einiger Zeit. Da ist ja jetzt so auf, ich glaube, 78 oder 75 Folgen. Ist halt ursprünglich ein englischsprachiger Podcast. Macht auch ein sehr sympathisch wirkender Mensch, so wie ich das beurteilen kann, der halt ja grundsätzlich so Thematiken beinhaltet wie Entstehung unserer Mythen, unserer Folklore und so weiter und so fort. Also so Sachen wie, warum haben wir per Definition Angst vor Irrenhäusern, warum ist dieses Bild der lebenden Puppe so ein kulturelles Angstproblem und so weiter. Also darum drehen sich thematisch so die Folgen ungefähr. Und ich fand den Podcast als solchen echt interessant und echt cool. Wie gesagt, es gibt ihn halt nur für englischsprachige Hörer. Das heißt, wer da eine deutsche Übersetzung braucht, der hat halt bis jetzt Pech gehabt. Von daher finde ich das eine ganz nette Idee, das vielleicht auch in eine deutschsprachige Serie zu übersetzen. Ich gebe dir aber recht, dass zumindest mir auch die Umsetzung als Bild jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber wir sollten vielleicht nochmal drüber diskutieren, wie findet ihr das denn generell, so ein Audioformat in so eine Geschichte umzuwandeln?
Ich möchte jetzt hier als Beispiel mal die Hoxillas nehmen und Hoxilla TV. Mhm. Ist ja vom Format her auch gar nicht so unähnlich. Und ich mag beides. Mich stört es aber, dass ich bei Hoxilla TV das Bild dabei habe. Also, ich habe eigentlich den ganzen Tag, wenn ich arbeite, einen Podcast auf den Ohren. Und das kann ich halt nicht machen bei solchen audiovisuellen Formaten.
Ja.
Und das, ja, irgendwie kommt, werde ich damit nicht so richtig warm. Ich bin auch nicht so der YouTube-Gucker. Ich habe lieber ja, Audio dabei, das ich mit mir tragen kann und kann mich auf was anderes konzentrieren.
Genau, und bei mir kommt noch dazu, ich bin halt so ein Mensch, ich habe eine fürchterliche Tonbildschere im Kopf. Also das ist bei manchen Podcasts einfacher, da habe ich relativ, ja, ich sag mal, ein relativ ähnliches Bild, wie die Menschen aussehen, zu dem, wie sie wirklich aussehen. Aber es gibt eben auch Podcasts, die ich so höre, die machen zum Beispiel ein jährliches Baumfest, der Profi weiß, wovon ich spreche, und das ist halt mehrheitlich mit YouTube. Das heißt, man sieht diese Menschen. Und diese Menschen sehen anders aus als in meinem Kopf. Das geht nicht. Das darf einfach nicht sein. Die sehen anders aus als in meinem Kopf. Und das ist ganz fürchterlich. Und ich kann mich dann nicht mehr auf die Sendung konzentrieren.
Da interessiert mich jetzt, geht dir das auch so noch bei Leuten, die du beispielsweise auf dem Podcast getroffen hast? Oder gleicht sich das dann an?
Nee, lustigerweise habe ich bei sehr vielen Leuten vom Podstock von Anfang an relativ nah das richtige Bild im Kopf gehabt.
Naja, ich war bei dir schon überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass du so eine 2,20 Meter große Walküre bist. Ansonsten.
Nein, aber also das finde ich wirklich insofern schwierig. Aber ich muss dazu sagen, ich finde es von der Sache her eine gute Idee, weil es halt auch neue, ja, ich sag mal, neue Märkte erschließt. Weil da halt wirklich so Oma Kasubke, die vielleicht, na gut, die wird keinen Amazon-Stick nutzen, aber Menschen, die halt eher Fernsehpublikum sind, die dann vielleicht darüber auch auf das Konzept Podcast gestupst werden und sich da vielleicht ganz neue Welten erschließen können. Das fand ich von daher eigentlich eine ganz interessante Idee, die man vielleicht auch weiterverfolgen sollte.
In diese Richtung würde ich es auch interessant finden. Nur, wenn es immer mehr Podcasts tatsächlich in Videoformate ausarten würden, das würde mir weniger gefallen.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir soweit die Kurzthemen erstmal durch und wir kommen kurz zur Google-Ecke. Und da wir gerade bei der Google-Ecke sind, kann ich euch eine tagaktuelle Meldung präsentieren. Zur Information, heute ist der 6. Dezember. Ich wünsche der ganzen Hörerschaft einen schönen Nikolaus, wenn sie Wert drauf legt. Wenn ihr Weihnachtsmuffel seid, kann ich euch voll verstehen und wünsche euch einen wunderschönen, ganz normalen Tag. Aber heute kam eine Meldung rein, dass der Streit zwischen Google und Amazon ein bisschen endgültig eskaliert ist. Worum geht es bei dem ganzen Thema? Amazon weigert sich wohl grundsätzlich, oder zumindest in großen Teilen, Google-Produkte zu verkaufen, wenn diese im Wettbewerb mit Amazon-Geräten stehen. Dazu zum Beispiel so Geräte wie Chromecast, der ja eine Alternative zum Fire TV ist, aber auch Google Home und so weiter und Smart Home Lautsprecher, der halt mit dem Echo sich widerspricht. Außerdem ist das Problem, dass Amazon aufgehört hat, die Produkte von Nest zu verkaufen. Und ja, das finden die halt nicht so geil. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Und natürlich ist auch Amazon Prime Video auf dem Google Cast nicht verfügbar. Und nachdem das Ganze jetzt einige Zeit hin und her ging und ja in Streit eskaliert ist, ist es heute dann die Meldung rausgegangen, dass Google die Videoportale YouTube, also das Videoportal YouTube für Amazon-Geräte wie den Fire TV und Echo Show blockiert, also nicht mehr zugänglich macht, damit diese Dienste auf diesen Plattformen nicht mehr genutzt werden können. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon so generell nutzt. Also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel die YouTube-App direkt auf dem Fire Stick gar nicht nutze, aber ich streame halt wirklich alles über den Chromecast, wenn ich YouTube nutze. Von daher, mir persönlich tut es nicht weh, aber ich kann mir vorstellen, für Menschen, die wirklich nur das eine oder das andere haben, ist das schon ein bisschen schwierig. Habt ihr da eine Meinung?
Ich nutze YouTube am Fernseher tatsächlich sehr selten. Und wenn, dann kann mein Fernseher das auch ohne Zusatzgerät. Deswegen, mich betrifft es jetzt auch nicht so sehr. Aber ja, ich kann es verstehen, dass Amazon das Ganze so auf den Sack ging, dass sie gesagt haben, jetzt Schluss. Ich befürchte nur, dass sie sich damit ins eigene Bein schießen. Dass weniger Leute den Fire TV Stick.
Das ist halt die Frage. Mich würde wirklich interessieren, wem das mehr wehtut. Also ich meine, YouTube ist ja nun doch durchaus eine große Nummer. Und ich glaube, die werden trotzdem die Mehrheit ihrer Traffic-Geschichten über Browser generieren und so weiter. Ich glaube, so oft wird das wahrscheinlich nicht über den Fernseher genutzt. Aber es wäre wirklich interessant, mal rauszukriegen, wem das mehr wehtut im Endeffekt.
Also ich glaube nicht, dass es Google besonders wehtun wird. Mir geht es auch wie Jonas, wenn ich es am Fernseher nutze, dann nutze ich es direkt über den Fernseher. Und ich glaube nicht, dass das so viel ausmachen wird dann.
Ja. Naja, auf jeden Fall, da ist in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch viel Elend zu erwarten und viele lustige Entwicklungen. Ich glaube nicht, dass Amazon einlenken wird, aber man wird sehen. Wie gesagt, ich persönlich fand die YouTube-App sowieso immer unbenutzbar. Von daher war das wohl auch eh immer ein bisschen das Stiefkind. Aber es wird sich wohl zeigen, worauf das dann letzten Endes hinausläuft. Ich meine, diesen Krieg, der geht jetzt schon seit mehreren Jahren, soweit ich das mitgekriegt habe. Aber dass sie jetzt wirklich endgültig den Strich so ziehen, ist schon eine wahrscheinlich relativ harte Entscheidung. Gut. Dann weiterhin in der Google-Ecke wollte ich mit euch kurz über Podcatcher reden. Weshalb wollte ich mit euch über Podcatcher reden? Ich persönlich bin Android-Nutzer und ich nehme Podcast Addict. Jetzt hatte Podcast Addict, ist eine tolle App, ich nutze die sehr gerne, weil sie eben viele meiner Grundfunktionen kann. Das heißt, sie verschluckt sich nicht unbedingt an vielen Feeds, sie ist sortierbar in Listen. Du kannst Kategorien selber festlegen, du hast eine Sleep-Funktion und so weiter. Aber da hatte seit einiger Zeit jetzt das Problem, dass er einerseits mit Patreon-Feeds ein bisschen Schwierigkeiten hatte und vor allem, dass er sich, wenn du die Folgen nicht runtergeladen hast, sondern gestreamt hast, egal wie du ihn eingestellt hast, hat er sich verschluckt bzw. ging nie wieder an, wenn du einmal auf Pause gedrückt hattest. Das heißt, er konnte den Stream nicht wieder aktivieren. Das war wohl ein Bug, der nur bei relativ wenigen Leuten aufgetreten ist, aber sie haben ihn ewig nicht unter Kontrolle gekriegt. Und mit dem letzten Update haben sie es auf irgendeine Weise, wo keiner so richtig weiß wie, wieder hingekriegt, dass das wieder funktioniert. Und da ich ein bisschen die Angst habe, dass sowas mal wieder passiert und das fürchterlich nervig ist, wollte ich euch mal nach euren weiteren Erfahrungen mit anderen Podcatcher-Apps anfragen, ob ihr mir da was empfehlen könnt oder ob ihr da eine Meinung dazu habt.
Tatsächlich kann ich dir da nicht viel weiterhelfen. Ich habe verschiedene ausprobiert und ich habe auch ein paar auf dem Handy drauf, aber ich nutze sie eigentlich kaum, weil ich so eine Macke mit Podcasts habe. Ich lade die mir lieber direkt am PC runter und habe mein kleines, altes iPod Nano noch, den ich immer so irgendwo stecken habe. Ich mache das aber auch aus dem Grund, da ich Podcasts archiviere. Das heißt, alle Podcasts, die ich höre, habe ich sämtliche Folgen in einem Archiv.
Okay.
Und das ist, wenn ich das auf dem Handy mache, ist das doppelt und dreifache Arbeit dann.
Ja, klar, nachvollziehbar. Und wenn du das Zeug über den PC ziehst, machst du das auch über eine App oder machst du das direkt von Hand? Also per Seite aufrufen und so weiter?
Tatsächlich nutze ich da iTunes zu.
Ja, das macht man doch nicht freiwillig.
Tatsächlich nutze ich dazu eine alte Version von iTunes, okay. Die übersichtlicher ist. Die neue ist zum Kotzen.
Okay, ich verstehe. Jonas, wie ist bei dir?
Ich nutze zurzeit Pocket Casts und vor allem deswegen, weil das plattformübergreifend synchronisiert. Mhm. Weil ich höre meistens übers Smartphone, aber ab und zu auch übers iPad. Und ja, die zwei sind halt immer auf dem gleichen Stand. Das ist so der Hauptgrund, warum ich das nutze.
Kurze Zwischenfrage. Dein Smartphone ist aber ein Android.
Mein Smartphone ist ein Android, ja.
Mhm, okay.
Genau, also das funktioniert wohl auch. Unter Windows gibt's, glaube ich, eine App, da bin ich mir nicht sicher. Und Mac, aber es gibt auch eine Browser-Version.
Okay.
Also kannst halt wirklich den unterschiedlichsten Geräten nutzen. Der merkt sich, wo du bist und alles in einem angefangenen Podcasts auch. Mhm. Und das finde ich ganz praktisch. Also ich nutze es nicht so oft, wie ich gedacht hätte, aber ist ganz gut. Und ansonsten, ja, variable Geschwindigkeit beim Hören, inklusive auch langsamer als normal hören, was manchmal ganz praktisch ist bei nicht deutschsprachigen bei mir, weil ich da nicht ganz so fit bin. Mhm. Ja, Sleep Timer, ganz klar. Ja, und viel mehr habe ich noch gar nicht ausprobiert.
Okay.
Weil ich guck immer einfach in der Downloadliste und tu mir das alles in das jetzt abspielen fällt und dann läuft das.
Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin halt mit Podcast Addict auch echt glücklich von der Sache her. Aber wenn er halt einmal kaputt ist, dann ist er gleich richtig kaputt und das nervt dann. Auf dem PC habe ich eine Zeit lang genutzt G-Podder. Das ist halt von der Bedienung so ein bisschen Windows 95. Also wer auf Retro steht, der wird da seinen Spaß haben. Aber der hat mir halt zum Beispiel auch die Zeit, wo ich damals noch viel archiviert habe, durchaus die Arbeit ein bisschen erleichtert. Weil der halt wirklich, du kannst dem sagen, zieh das Zeug da und da in den Ordner. Und das hat er ganz gut auf die Reihe gekriegt. Das fand ich ganz hübsch. Aber du hast halt das Problem, zumindest damals war das Problem, dass du das Zeug nicht direkt im G-Porter abspielen konntest, sondern dann eben über eine externe Audio-Software, also VLC-Player oder was weiß ich was. Und natürlich hat er sich dann auch nichts gemerkt. Also wenn du dann irgendwas angehört hast und eingeschlafen bist, dann hast du halt Pech gehabt. Aber das ist für Menschen, die Dinge archivieren, durchaus auch nicht verkehrt. Weil, wie gesagt, du schmeißt einfach den Feed da rein und er zieht es dann automatisch und speichert das auch wirklich in einzelne, also er legt für jeden Podcast einen einzelnen Ordner an und lässt sich dann sehr übersichtlich da sortieren. Sofern die Metadaten von dem jeweiligen Podcast dann auch korrekt sind. Gut, dann würde ich sagen, können wir die Google-Ecke erstmal wieder verlassen und kommen gleich im Anschluss zur Amazon-Ecke. Wir hatten das ja gerade schon so ein bisschen in Ansätzen angesprochen und haben über den Fire TV geredet. Und ich habe jetzt die These aufgestellt, Fire TV ist eine Krankheit. Discuss.
Finde ich nicht. Ich nutze zugegebenermaßen auch hauptsächlich Amazon Prime, Amazon Music oder Netflix darüber. Und da funktioniert im Prinzip alles, wie es soll. Mehr mache ich damit nicht.
Hm. Gut. Ich muss dazu sagen, mein persönliches Nutzungsverhalten: erstens, ich bin kein Filme- und kein Serienmensch. Das heißt, das Amazon Prime Video habe ich wirklich nur, weil ich halt auf Leben und Tod auf Amazon Prime als Versandding angewiesen bin. Das heißt, diese ganze Videogeschichte, die hätten sie von mir aus auch weglassen können. Genauso wie alle anderen Raumdienste, die sie so anbieten. Aber ich nutze halt den Fire TV Stick trotzdem ganz gerne, weil er so kleine, kuschelige Apps hat, die ich ganz gerne brauche. Ich nehme zum Beispiel UTV, das ist so ein Online-Videorekorder im Prinzip, könnt ihr euch das vorstellen. Den nutze ich persönlich, um meiner Katze Tierdokus aufzunehmen, denn die steht total auf Dinosaurier und auf kleine Schneeaffen und was weiß ich nicht. Und das Coole ist, man kann da unterschiedliche Listen eben aufmachen in der App für den jeweiligen Menschen, der da gerade Sachen aufnehmen möchte. Und naja, wir haben das halt jetzt so, dass ich da eine Aufnahmeliste habe, wo meine Dokus und so weiter reinfallen. Wir haben eine Aufnahmeliste nur für die Katze, damit dann auch entsprechend jeder da gleich dem Tier was anschalten kann, damit es da glücklich gucken kann. Und eine für meinen Mann, die aber eigentlich kaum genutzt wird. Die App ist ganz schön, aber im Vergleich dazu, wir haben ja vor einiger Zeit die ganze Geschichte gehabt mit DVB-T und so weiter und so fort und Satellit und was weiß ich nicht. Und deswegen nutze ich seit ziemlich langer Zeit schon Zattoo als Fernsehersatzprogramm. Und Zattoo ist so ein bisschen schwierig. Die funktionieren eigentlich auch prima und eigentlich ganz gut, aber auf dem Fire TV Stick, entweder aus irgendwelchen politischen Gründen, haben die wohl nicht alle Sender. Also auch wenn du das volle Senderpaket gekauft hast. Nicht, dass mich das interessiert, aber wir haben das letztens festgestellt. Zum Beispiel gibt es wohl irgendeinen lustigen Erotik-Sender im Zattoo-Paket, der aber auf den Amazon Prime TV-Stick dann nicht mit ausgeliefert wird. Jetzt ist uns das bei den Sendern, bei denen es uns egal ist, nicht, oh, ist es uns aufgefallen durch Zufall. Aber natürlich kannst du so nie genau sagen, was dir noch alles fehlt und was dir noch alles durch die Lappen geht. Und das finde ich dann schon wieder ein bisschen schwierig, wenn ich über einen Zweitdienstleister quasi daran eingeschränkt werde, was ich eigentlich komplett bezahlt habe. Das ist immer ein bisschen, Und dann kommt halt noch dazu, dass der Fire TV Stick zumindest bei uns wirklich alle 5 Minuten aus irgendeinem Grund entweder gar nicht reagiert oder arschlangsam reagiert oder komplett abstürzt und dann erstmal die 3 Klickstrecken, bis man dann es geschafft hat, das Ding neu zu starten. Ich meine, für uns ist das alles kein Problem, aber wir haben zum Beispiel der Schwiegermutter jetzt das Ding auch gekauft, damit sie eben Fernsehen gucken kann. Und der das zu erklären, wie sie überhaupt über die Systemeinstellungen und dann 50 Umwege und dann das Ding neu startet, das ist ein Unding. Das ist ein absolutes Unding.
Okay, damit habe ich jetzt einmal Probleme gehabt. Das war, nachdem ich das Teil schätzungsweise ein halbes Jahr mal nicht genutzt hatte. Mhm. Da hat irgendwas gehakt, aber dann habe ich da auch einfach Strom weggenommen für ein paar Minuten, wieder angesteckt und dann ging alles wieder.
Naja, und bei uns ist halt vor allem auch der Fehler regelmäßig, sie schaffen es ja immer, ihre Werbung zu laden. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber zum Beispiel die ganzen Senderlisten, also nicht Senderlisten, sondern die ganzen Listen, wo eben deine zuletzt gesehenen oder deine Watchlist und so weiter und so fort, diese Dinge. Ich kann manchmal 10 Minuten warten, bis er überhaupt mal fertig wird, diese Listen zu laden, damit ich überhaupt was auswählen kann. Dann schaffst du es, was auszuwählen, dann springt er aber aus irgendeinem Grund, aktualisiert er dann die Ansicht und dann öffnet er dir die App, die du vorher aufhattest. Und nur solche Scherze, also das ist von der Bedienbarkeit eine absolute Katastrophe. Ich weiß auch nicht, ob das aus irgendeinem Grund bei unserem so ist, dass da mein Modell ein bisschen den Klatsch weg hat oder was, aber das ist absolut fürchterlich. Na gut, aber also ihr habt da jetzt keine allzu negativen Erfahrungen machen können, dass bei euch das komisch ist.
Nee, gar nicht.
Gut, nein. Dann schiebe ich es einfach auf meine Aggression zu We Are Wanted und You Are Wanted oder wie auch immer die Scheiße mit dem Schweighörfer heißt. Denn das ist so eine Werbung, die kriege ich am Tag 10 Mal und ich kann sie nicht wegmachen, weil der ganze Rest von dem Fire Stick nicht lädt. Und es liegt nicht an unserem Internet, ich habe eigentlich echt okayes Internet. Naja. Gut,
also jetzt habe ich. Ich will es auf die Karte schieben.
Okay. Jetzt habe ich über meine Aggression von der Seele geredet. Dann würde ich sagen, wir haben ja gerade schon angesprochen, es wird Weihnachten und viele Menschen nutzen viel Amazon, viele Menschen nutzen generell die Paketdienste, um Geschenke oder anderen Kram zu versenden. Ich selbst auch. Und ja, es ist ja vor einiger Zeit jetzt Amazon Logistics gestartet. Da wollte ich mal eure Meinung hören. Habt ihr mit denen schon viel zu tun gehabt, viel Erfahrung gemacht? Wie zufrieden seid ihr oder wie sehr hasst ihr es?
Ich glaube, das gibt's bei uns nicht. Also ich habe nicht mitbekommen, dass es da ist und ich wohne halt wirklich mitten auf dem Dorf. Also naja, Kleinstadt, aber ich glaube, sowas gibt's nur in Großstädten.
Okay.
Genau, also bei uns ist es auch noch nicht angelaufen.
Achso, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre jetzt endgültig fertig und endgültig draußen. Also bei mir, ich muss sagen, ich versende halt selber relativ viel. Das bringt mir jetzt bei Amazon nichts, aber habe dadurch halt einen relativ breiten Vergleich zu anderen Paketdiensten. Und jetzt sei dazu gesagt, ich wohne im Dachgeschoss, bin Rollstuhlfahrer, kann also niemanden entgegenlaufen, beziehungsweise bin halt auch nicht in der Lage, wenn der Paketmensch das Zeug unten in den Briefkasten oder auf den Briefkasten legt, mir das selber abzuholen. Das zur grundlegenden Information. Und da muss ich sagen, ist Amazon Logistics für mich ein himmelweiter Unterschied, weil die Leute, die da anliefern, zumindest hier, sind echt klasse, sind echt freundlich. Das sind die einzigen, die begriffen haben, dass sie mal 3 Minuten eventuell im dümmsten Fall warten müssen, bis ich an der Klingel bin und ihn aufmachen kann. Das sind die einzigen, die begreifen, dass sie Pakete auch lieber beim Nachbarn abgeben, als es mir auf den Briefkasten zu legen, an den ich eh nicht rankomme. Und das sind auch wirklich diejenigen, die sich an Absprachen halten und das auch begreifen. Und vor allem, die mich nicht anmaulen, weil ich eben nicht denen entgegengehen kann. Das finde ich ganz cool. Hätte ich so ehrlich nicht erwartet. aber ich scheine da, zumindest was so meine Timeline sagt, wohl auch echter Sonderfall zu sein. Denn alle anderen sind sich gerade so im Raum München und so weiter echt darüber am Beschweren, dass die nur Scheiße bauen würden. Aber ich wollte an dieser Stelle eine kleine Lanze für die Jungs brechen und Mädels, denn gerade bei mir und mit Behinderung und so weiter sind die echt lernfähiger als DHL und Hermes und alle anderen zusammen. Das nur dazu. Aber ihr habt vielleicht eine Meinung auch zu den anderen Paketdiensten. Und Flo, du bist da ja prädestiniert dafür, denn du bist genauso wie ich sehr viel dabei, Dinge zu versenden. Wie schlimm ist es jetzt um diese Zeit?
Es ist natürlich gerade jetzt vor Weihnachten extrem viel Betrieb. Aber erstmal möchte ich grundsätzlich sagen, es ist egal, welchen Paketdienst man hat. Wenn man gute Leute hat, hat man Glück. Dann kann es sogar mal sein, dass man einen ordentlichen Hermesfahrer trifft. Aber ehrlich, ich möchte diesen Job nicht machen. Also die haben alle echt einen scheiß Job.
Ja.
Und bevor man auf die Fahrer großartig schimpft, sollte man vielleicht eher auf die Logistik dahinter schimpfen.
Nein, um Gottes Willen. Die Fahrer sind wirklich nicht das Problem. Also auch bei uns nicht. Aber du hast halt wirklich das Problem, dass sie entweder die Karten vergessen oder lustig beschriften, wo es kein Mensch begreift. Oder halt wirklich dann natürlich so genervt und gestresst sind, was ich auch verstehen kann, dass sie halt dich dann zum Beispiel anmaulen, obwohl sie sehen, dass du im Rollstuhl sitzt zum Beispiel, im Dachgeschoss, dass sie dich dann fragen, warum du ihnen nicht entgegengekommen bist. Wo du dann halt auch teilweise überlegst, ja, okay.
Wie kannst du so blind ein Auto fahren? Nein, ich hatte zum Beispiel letzte Woche, ich habe auf wichtige Dokumente gewartet, die kommen mit TNT. Und irgendwann nachmittags kommt dann ein Anruf von TNT. Ja, der Fahrer hat gerade gemeldet, es wäre niemand anzutreffen gewesen, ob denn keiner da wäre, weil das ja heute zugestellt werden sollte. Es war natürlich den ganzen Tag jemand da. Ich habe auch die Klingel ausprobiert. Die geht natürlich auch. Ich vermute einfach, ist hier die Zufahrtsstraße, ist eine Baustelle, da muss man ein bisschen Umweg fahren, dass der das nicht wusste und einfach dann gesagt hat, ach, war keiner da, fahren wir mal weiter. Aber ich habe viel Erfahrung gemacht mit Paketdiensten. Ich habe viele Jahre lang selbst versendet mit DPD. Das habe ich jetzt Anfang des Jahres umgestellt, weil ich bei dem Service von DPD das Gefühl hatte, dass die Kunden loswerden wollten. Also die waren so unverschämt. Erst als ich mich dann auf Twitter so ein bisschen auch beschwert habe und so einen kleinen Rant abgelassen habe, hat sich dann da der Kundenservice auch nochmal eingeschaltet. Und die haben sich dann tatsächlich bemüht, Probleme zu lösen. Aber als sie dann Ende des letzten Jahres dann Preise wieder erhöht haben und dann pro Paket wegen der erhöhten Terrorgefahr, das ist ja auch gerade wieder ein aktuelles Thema, eine neue Gebühr eingeführt haben, dass angeblich alle Pakete geröntgt werden sollen. Ich habe aus einer Quelle erfahren, die meisten Depots haben überhaupt keine Geräte dafür, also es ist überhaupt nicht machbar. Da habe ich dann endgültig entschieden, ich suche mir jemand anderen und bin jetzt bei dem ja auch häufig ungeliebten GLS gelandet.
Oh, mit GLS muss ich sagen, habe ich bis jetzt auch eine gute Erfahrung gehabt. Selten mit dem richtigen GLS, aber GLS Express. Das sind zum Beispiel die, die gerne für Aquarien, Zeugs und so weiter, aber auch für Lebendware zum Beispiel versenden. Also auch wenn es so um Sachen geht, Fischfutter, Lebendes und so weiter und so fort. Die sind echt klasse. Also mit denen habe ich bis jetzt noch nie die Order gehabt.
Also ich kann mich bis jetzt auch nicht beschweren. Ich meine, natürlich, wenn man jeden Tag versendet, dann gibt es halt immer mal Probleme. Aber auch tatsächlich Versandprobleme. Da hatte ich vielleicht ein oder zwei Fälle in diesem Jahr. Einmal in dem, da hat das Computersystem bei denen einfach die Adresse geändert und dann kam das Paket nicht an. Warum, weiß kein Mensch. Aber das ließ sich dann telefonisch sogar einfach klären und dann kam das Paket dann doch noch an. Ja, so Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen kann ich mich wirklich nicht beschweren.
Okay. Ja, also bei mir ist es halt wirklich so, wenn Amazon Logistics jetzt auch noch sich angewöhnen würde, als Versender einen Service anzubieten, dann wäre ich wirklich großer Fan von den Jungs, weil die sind echt klasse, bei mir zumindest. Und bis jetzt habe ich da nur Gutes zu berichten. DHL ist halt so lang cool, ich versende halt sehr viel privat, also Sachen, die ich so gemacht habe, an Menschen aus meiner Timeline. Und da habe ich halt das Problem, ich werde die Pakete nicht los, weil es ist hier eine Katastrophe in dieser Stadt, Pakete abzugeben in irgendeinem Laden, weil der Laden sagt, ja, ich würde das schon annehmen, ich bin auch eigentlich dazu verpflichtet, aber DHL kommt hier einfach nicht und ich habe den ganzen Vorratsraum voll Pakete von fremden Menschen und kein Mensch kommt, um sie abzuholen. Und natürlich haben die dann irgendwann auch die Schnauze voll und nehmen die Pakete schlicht nicht mehr an, weil sie gar nicht die Kapazitäten dafür haben. Das heißt, wenn ich ein DHL-Paket habe, ich werde das nicht los, wenn ich es in den Laden schaffe, sondern nur, wenn ich durch Zufall selber gerade eine DHL-Lieferung gekriegt habe, wo ich das den Menschen dann einfach wieder in die Hand drücken kann, vorfrankiert und nimm mal mit. Aber das ist halt ein absolutes Glücksspiel.
Das Problem habe ich zum Glück hier nicht. Es gibt sogar jetzt in der Nachbarschaft, also nur 10 Minuten mit dem Auto entfernt, tatsächlich auch wieder eine Tankstelle, die Pakete annimmt. Mhm. Aber ich habe auch hier das Glück, dass ich es tatsächlich einfach der Post mitgeben kann. Also das macht die Post ja auch nicht überall.
Ja, das ist cool.
Ja, weil Post, DHL und sogar DHL Express sind ja eigentlich komplett getrennte Unternehmen, ja. Was ja auch merkwürdig ist, weil alles drei mit demselben Auto kommt. Aber na, da bin ich eigentlich schon dankbar. Aber ich glaube, das ist auf dem Land hier auch nochmal anders als in der Stadt. Mhm.
Gut, Jonas, hast du da Erfahrungen, die du uns mitteilen kannst, willst, möchtest?
Nee, ich versende recht wenig und ich bekomme hier eigentlich alles immer ziemlich gut. Die meisten stellen die Sachen ab. Hier achtet auch alles in der Nachbarschaft drauf, dass nichts wegkommt. Das ist, ja, ist zwar verschlafen hier, aber sicher.
Okay. Gut, dann würde ich die Amazon-Ecke mit einem letzten Thema beschließen. Denn unser lieber Herr de Maizière hat sich einen neuen Spaß in den Kopf gesetzt, der direkt mit Alexa und ähnlichen Gerätschaften zusammenhängt. Jonas, erzähl uns doch kurz was darüber.
Ja, und zwar geht es nicht nur um so Alexa-artige Geräte, sondern es geht im Prinzip um alles, was irgendwie einen Internetanschluss hat. Und da möchte unser Innenministerium gerne, dass da überall von Herstellerseite eine Hintertür für Ermittlungsbehörden eingebaut wird. Also alle Smartphones, Computer oder ja, alles, was irgendwie Netz hat, Smart Home Geräte, alles soll einen Zugriff bekommen, dass Sicherheitsbehörden da im Fall der Fälle drauf zugreifen können. Das sorgt natürlich zu einer massiven Verunsicherung, gerade bei diesen Smart Home Geräten, dass man da alles mithören kann. Oder auch, ja, jedes Handy hat ein Mikrofon, da kann man auch zuhören, jeder Laptop, eine Kamera. Das, ja, man kann sich quasi dann nicht mehr sicher fühlen. Und vor allem, jede Hintertür hat ja auch die Möglichkeit, missbraucht zu werden. Oder gehen halt auch jetzt einige Netzaktivisten dagegen vor, das ja irgendwie zu verhindern. Mhm. Ja, das ich glaube auch kaum, dass diese ganze Aktion mit Freiheitsrechten oder ja zu vereinbaren ist und dass da auch das Verfassungsgericht im letzten Fall was gegen sagen könnte. Da muss man aber erstmal abwarten, ob da dann was in Kraft tritt und dann ja eventuell gegenklagen.
Okay. Wie ist es bei euch generell? Nutzt ihr so Smart-Gerätschaften sehr viel oder überhaupt nicht? Oder ich meine, beim Fall Smartphones sind wir halt alle am Arsch im Zweifelsfall. Aber alles andere, habt ihr da irgendwas im Hause?
Ich nutze es sehr wenig. Aber wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, braucht man nur so in Richtung selbstfahrende Autos zu denken. Dann möchte ich nicht einsteigen, wenn mir das Innenministerium die Bremsen abschalten kann oder sowas. Also.
Ja, also ich nutze Smart Home Geräte wie Alexa oder so gar nicht, da bin ich einfach zu paranoid für. Ja. Weil ich weiß, das Ding hört immer zu und wartet auf Befehle und das möchte ich nicht. Ich weiß, das kann theoretisch auch mein Handy tun die ganze Zeit, aber aus irgendeinem Grund habe ich da mehr Vertrauen. Mhm. Wie rational das ist, weiß ich nicht. Aber ja, ist halt so.
Ja, wie gesagt, bei mir ist auch, also das Einzige, wo bei mir eine Hintertür relevant ist, ist halt wahrscheinlich wirklich dann ein PC und so weiter und Smartphone halt. Aber ich habe an Smartgerätschaften sonst so großartig eigentlich auch nichts im Dienst. Aber wie gesagt, das Grundproblem ist halt nicht, wie sehr man vielleicht selber davon aktiv betroffen ist, weil man sich selber den Mist in die Wohnung stellt, sondern es geht ja auch darum, du bist immer mal irgendwo zu Gast auf einer Geburtstagsfeier oder was weiß ich. Und du hast natürlich auch selber gar nicht mehr die Wahl, dich dem auszuliefern im Zweifelsfall. Weil das ist genauso wie bei WhatsApp, dass halt sich deine Daten quasi aus einem Adressbuch von einem anderen besorgt gewissermaßen. Sondern, ja, du bist schlicht und ergreifend dem ausgeliefert, sobald du vor die Tür gehst. Du kannst dich also davor schlicht nicht abschotten. Und das finde ich dann echt schon ziemlich krass. Lustig fand ich dagegen allerdings diese gespielte Überraschung, die über dieses Thema dann geherrscht hat. Weil, ganz ehrlich, das war doch klar, dass diese Idee aufkommt, früher oder später.
Ja.
Es war sogar klar, dass diese Idee von dem es herkommt.
Ja, das sowieso. Aber gut, ich glaube, da hätte es auch jeden anderen Pfeifenkopf gebraucht. Auf die Idee wäre früher oder später jeder gekommen. Dass natürlich unser Freund Demisier die Idee als erster hat, das war jetzt nicht unbedingt überraschend.
Ja, das liegt vermutlich nur daran, dass er den Posten noch inne hat, weil sich die Regierungsbildung verzögert. Wer weiß, wo er dann hinkommt.
Es wird nicht besser werden.
Es wird nie besser. Das nicht, nur anders.
Vermutlich landet er bei irgendeinem großen Softwareunternehmen.
Ja, oder halt auf einem anderen Ministerposten, das kann ja auch sein.
Na gut, an dieser Stelle, falls jemand mithört, wir wünschen natürlich auch Thomas de Maizière ein schönes Weihnachtsfest und ich alles Gute. Und viel Spaß dabei, unsere jeweiligen Dialekte zu entschlüsseln. Ja. Dann würde ich sagen, noch ein kleines Thema aus der Microsoft-Ecke. Denn es war ja vor einiger Zeit, das ist jetzt schon ein Stück her, Zeitumstellung. Und da habe ich ein bisschen Spaß erlebt, denn ich dachte, ich bin bescheuert. Denn mein Windows kam aus irgendeinem unerfindlichen Grund auf die Idee, meine Uhr eine Woche vorher umzustellen. Ist euch das auch schon mal passiert? Woran liegt das? Bin ich nur blöd oder...
Nee, ganz so habe ich das nicht gehabt. Mein Computer stellt sich nur irgendwie immer um 2 Stunden zurück, sobald ich ihn ausgeschaltet habe.
Jeden Tag?
Nee, meistens klappe ich den zu, dann ist er im Ruhezustand, klappt wieder auf und dann läuft er, dann passt es nicht. Aber sobald er beispielsweise, wenn ein Update fährt, wirklich runterfährt, neu hoch, dann setzt er das zurück.
Okay, das ist interessant.
Also, ich bin gerade am überlegen, vielleicht hängt es daran, dass ich neben Windows auch noch einen Linux da drauf stehen habe und das ja irgendwie beim Booten erst Linux lädt und dann Windows oder sowas. Hm. Das vielleicht damit zusammenhängt, aber ja, das ist alles nur eine Mutmaßung.
Ja, deswegen gut.
Vermeide ich, den runterzufahren.
Ja, gut, Windows ist ja, wie gesagt, sowieso, brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht drüber reden. Auch mit ihrer ganzen Update-Thematik und so weiter. Ich glaube, jeder Podcaster hat das schon mal erlebt, dass ihr eine Aufnahme zu einem bestimmten Termin starten wolltet und 3 Stunden vorher den PC schon eingeschalten habt, damit dann auch wirklich jede Updates und jede Idee, die er eventuell haben könnte, durchgegangen ist. Aber nein, natürlich fährt er sich genau 10 Minuten vor dem Aufnahmetermin dann runter und updatet erstmal für 3 Stunden. Also das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Aber der schönste Witz, den ich mal erlebt habe mit meinem Windows 10 war, da war irgendein großes Update, also ich weiß nicht genau was. Und da kam dann die Meldung, Ihre Dateien sind da, wo Sie sie zuletzt abgelegt haben. Ohne mir zu sagen, wo sie sind. Seitdem kam dann alles, was, also meine Dateien, im Sinne von meine MP3s und was weiß ich noch alles, der ganze Kram war alles noch da. Aber alles, was Windows war, also die Suchfunktion und auch der, also alle Statusleisten und so weiter, waren weg. Also weg. Und keiner konnte rauskriegen, was da jetzt passiert ist, wo der die hin verschoben hat, warum er die verschoben hat, und er hat mir auch nicht gesagt, wohin. Also auf Deutsch gesagt, es lief dann darauf hinaus, dass ich das Ding komplett platt gemacht habe, um es dann komplett neu aufzusetzen. Es war auch sehr spaßig. Aber ich muss dazu auch zur Verteidigung sagen, ich bin halt auch technisch ein Idiot. Kann auch meine Dummheit gewesen sein. Aber alleine die Frechheit dieser Fehlermeldung, ihre Dateien sind da, wo sie sie zuletzt abgelegt haben, fand ich ganz hübsch.
Da braucht man auch keine Suchfunktion mehr. Die einfach da sind, wo man sie zuletzt abgelegt hat, dann sollte man die auch finden.
Genau. Vor allem die Windows-eigenen Dateien. Mhm. Ja. Nun gut, ehe wir jetzt alle hier in Tränen ausbrechen, weil das alles ganz schlimm ist, kommen wir zum nächsten Thema, was ganz schlimm ist, nämlich zur Apple-Ecke. Und da gab es ja in den letzten Tagen auch viel Wind und viel Spaß. In der letzten regulären Geek-Talk-Folge habt ihr ja schon gehört, dass es ein Problem mit dem Root gab. Und ja, zwischenzeitlich gab es dann schon einen Patch. Und Jonas, du hast dazu ein bisschen was zu sagen.
Genau, der Patch hat soweit auch gut funktioniert. Man konnte sich da nicht einfach mit Root und leerem Passwortfeld einloggen oder sich Super-User-Rechte einhandeln. Das war alles ganz gut. Die Sache war nur, es gab dann ein Update des gesamten Betriebssystems auf eine neuere Version und das hat dazu geführt, dass der Patch wirkungslos wurde. Das heißt, der gleiche Bug war dann wieder da, mit dem Unterschied, dass wenn man dann den Patch wieder installiert hat, hat es erstmal nicht funktioniert, dass der auch gewirkt hat, sondern erst nach einem Neustart. Das stand aber nirgendwo ausdrücklich dabei, sodass man installiert den Patch, denkt, ist alles gut, ist es aber nicht, sondern man hat immer noch das gleiche Problem, dass sich jeder Nutzer auch Root-Rechte aneignen kann, wenn er das denn will.
Ja, also ihr seht schon Elend an allen Fronten, aber was soll man dazu auch sagen? Wo wir gerade beim Elend sind, es macht natürlich auch bei den Telefonen keinen Halt. Und deswegen als letztes Thema gebe ich doch mal das Wort an den Flo. Denn es gibt eine ganz tolle Erfindung, die euer iPhone besser macht. Es verhindert nämlich, dass ihr mit fremden Menschen telefonieren müsst.
Und wer will sowas nicht haben? Ich glaube, wir sind ja alle Android-User, wenn ich mich nicht irre. Mhm.
Ja.
Ja. Das ist schade, sonst hätte ich euch nämlich für euer neues iPhone X eine Lederhülle empfehlen können. Die ist von Apple selbst zum Schutz dieses ja doch zerbrechlichen Smartphones. Die kostet auch nur 109 Euro. Das ist ein Schnäppchen für Apple, ja. Ja, und tatsächlich verhindert sie, dass ihr ordentlich telefonieren könnt. Denn zum Telefonieren muss die Hülle umgeklappt werden, weil sie keine Öffnung hat für Mikrofon und Lautsprecher. Und dabei, wenn man sie dann umklappt, verdeckt sie dann das eingebaute Mikrofon und man versteht den anderen, also der andere versteht einen dann kaum noch beim Sprechen.
Gut, der eine oder andere von uns kennt das auch per Definition schon per Default, weil wir halt so komisch reden. Aber ja, it's a feature, not a bug.
Also ich finde auch, dass das Telefonieren zum Teil gar nicht möglich ist. Das finde ich auch schon ganz praktisch, so bei manchen Gesprächen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache ist.
Ja, es kommt wahrscheinlich drauf an, wen man fragt. Ich muss aber dazu sagen, der Fairness halber, ich habe dasselbe oder ähnliche Probleme auch schon gehabt mit Android-Hüllen. Ich persönlich nutze die auch überhaupt nicht und geschweige denn freiwillig, weil halt oft das Problem ist, dass sie in irgendeiner Form entweder die Antenne beeinflussen oder die Mikrofone oder was auch immer. Also das Problem gibt's grundsätzlich auch bei Android-Dingern. Aber hier ist halt wirklich der Witz, dass diese Lederhülle von Apple im Haus direkt designt ist und dadurch macht es das Ganze natürlich noch wesentlich witziger, als wenn das einfach irgendeine lustige China-Produktion wäre, die halt nicht funktioniert.
Genau, bei Fremdanbietern kann man sowas noch verstehen, wenn man so den 2 Euro China-Shot kauft. Okay, da erwartet man keine große Qualität, aber für 109 Euro. Da sollten die Grundfunktionen wenigstens noch da sein.
Okay. Gut, wenn ihr sonst keine Ergänzungen und keine Themen mehr habt, würde ich sagen, sind wir durch, oder?
Ja, sind wir wohl.
Ja.
Gut, dann danke ich erstmal unserer Hörerschaft. Wir hoffen, ihr verzeiht uns unsere technische, nicht vorhandene Expertise. Wir sind alle nicht unbedingt aus dieser Ecke, aber wir hoffen, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß beim Anhören. In der nächsten Folge habt ihr dann wieder die reguläre Qualität, die ihr gewohnt seid, und das entsprechende Expertenwissen. Aber wie gesagt, wir hoffen, ihr hattet trotzdem euren Spaß und ihr verzeiht uns unsere Unwissenheit. Wir danken natürlich auch dem Geek Talk dafür, dass wir ihn bewichteln durften. Und ich bedanke mich bei dem Flo.
Gerne.
Ich bedanke mich bei Jonas.
Ja, vielen Dank und ja, auch gerne.
Und wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns wie immer über eure Interaktionen, entweder per Kommentar, per E-Mail oder per Social Media. Ihr kennt die regulären Wege. Und sowohl wir als auch der Geek Talk selbst freut sich natürlich immer, von euch zu hören. In diesem Sinne, ich wünsche euch oder wir wünschen euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.